Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise in die keltische Welt. Genauer gesagt zu einem Fest, das viele von euch vielleicht unter einem anderen Namen kennen.
Halloween!
Genau. Aber wir schauen uns an, was dahinter steckt. Samhain heißt das ursprüngliche keltische Fest und es ist, wie sage ich das am besten?
Ein Ahnenfest, oder?
Exakt. Es ist ein Fest, das die Kelten feierten, um das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters einzuläuten. Aber es steckt noch viel mehr dahinter als nur ein Jahreszeitenwechsel.
Ich habe mal gehört, dass es was mit Toten zu tun hat. Also nicht gruselig, sondern eher...
Ehrend, genau. Die Kelten glaubten, dass sich zu Samhain das Tor...
zur Anderswelt öffnet.
Du kennst dich schon aus.
Ein bisschen. Ich finde das Konzept total faszinierend.
Die zentrale Idee von Samhain ist, dass die Grenze zwischen dem Reich der Toten und dem Reich der Lebenden in dieser Nacht besonders dünn ist. Lebende und Tote können einander nah sein.
Das ist doch genau der Punkt, warum Halloween so gruselig ist, oder? Diese Vorstellung, dass...
die Welten sich berühren, genau.
Aber warum ausgerechnet zu dieser Zeit im Jahr?
Das hat viel mit der Natur zu tun. Die Erntezeit ging zu Ende, der Winter stand vor der Tür. In der Natur begann eine Zeit des Sterbens. Die Blätter fielen, alles wurde kahl und kalt. Die Kelten sahen darin eine Verbindung zur Welt der Toten.
Macht total Sinn.
Die symbolische Bedeutung ist, es geht um Abschied. Abschied von dem, was war.
Oh, wie eine Art Reinigung?
Exakt. Du verabschiedest dich vom Alten, um ohne Ballast in die Zukunft blicken zu können. Das ist das Kernprinzip. Die dunkle Jahreszeit war für die Kelten auch eine Zeit der Innenschau.
Ich finde es spannend, wie viel Tiefgang da drin steckt. Bei Halloween denken die meisten ja nur an Süßigkeiten und Kostüme.
Wobei die Kostüme ihre Wurzeln in alten Bräuchen haben, die sich aus dem Samhain-Fest entwickelt haben. Aber dazu kommen wir später noch.
Oh, da bin ich gespannt. Und diese Anderswelt, von der du
sprichst, die ist zentral für alles, was wir gleich besprechen werden.
Erzähl.
Die Anderswelt ist in der keltischen Mythologie der Ort, wo die Seelen der Toten wohnen, aber auch Feen und andere Wesen. Zu Samhain wird die Grenze durchlässig, in beide Richtungen übrigens.
Heißt das, nicht nur die Toten kommen zu uns, sondern...
wir könnten theoretisch auch zu ihnen. Zumindest glaubten das die Kelten.
Das klingt gleichzeitig spannend und ein bisschen unheimlich.
Und genau diese Spannung macht Samhain so besonders. Es ist ein Fest voller Geschichten, voller Bräuche und voller Respekt vor dem Zyklus von Leben und Tod. Wir werden uns heute anschauen, wann genau es gefeiert wurde, welche unglaublichen mythologischen Geschichten damit verbunden sind und wie das alles mit unserem modernen Halloween zusammenhängt.
Ich freue mich drauf, besonders auf die Geschichten. Ich liebe keltische Mythen.
Dann bist du hier genau richtig. Lass uns erstmal klären, wann Samhain überhaupt gefeiert wird. Also, wann genau wird Samhain gefeiert? Das ist tatsächlich komplizierter, als man denkt.
Nicht einfach am 31. Oktober?
Das ist die moderne Variante. Historisch gesehen richtete sich der Termin im irischen Volkstum nach dem Mondkalender. Der Coligny-Kalender aus dem 1. Jahrhundert zeigt sogar einen Monat namens Samonios. Aber wie genau Samhain datiert wurde, ist nicht überliefert. Im modernen Neuheidentum gibt es dann die Regel mit dem 11. Neumond im Jahr.
Dem 11.?
Genau. Nach dieser modernen Berechnung wäre das dann die Nacht vor dem 11. Neumond.
Okay, aber Ich meine, woher wussten die, welche?
Also, bei der modernen Berechnung, der erste Neumond ist der, der auf die Wintersonnenwende
folgt. Okay, das macht Sinn.
Die Berechnung ist nicht ganz einfach. Nach dieser modernen Methode wäre für 2020 der 11. Neumond beispielsweise am 16. Oktober gewesen.
Das kann ja dann jedes Jahr anders sein.
Exakt. Und genau deshalb haben die Neuheiden, also die modernen Anhänger keltischer Traditionen, einen festen Kalendertag bestimmt. Die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November.
Das ist dann unser Halloween.
Richtig. Im Neuheidentum beginnt mit diesem Fest übrigens auch ein neues Jahr. Im modernen neuheidnischen Jahrkreis sozusagen das keltische Silvester.
Interessant, dass man das vereinfacht hat. Aber war das Fest nur wegen des Datums wichtig oder gab es da mehr?
Viel mehr. Samhain hatte eine doppelte Bedeutung. Gesellschaftlich und mythologisch.
Erzähl.
Gesellschaftlich gesehen leitete das Fest den Winter ein. Das hatte ganz praktische Konsequenzen für die Menschen in Irland. Das Vieh wurde aus den Weiden heimgetrieben und dann musste eine wichtige Entscheidung getroffen werden.
Welche?
Die Herde wurde aufgeteilt in Tiere, die geschlachtet werden und Tiere, die zur Zucht über dem Winter auf dem Hof bleiben.
Oh, das war ja überlebenswichtig.
Absolut. Zu viele Tiere durchfüttern im Winter, das ging nicht. Zu wenige behalten für die Zucht, dann hattest du im Frühling ein Problem.
Das heißt, die praktische Seite war
enorm wichtig, ja. Aber die mythologische Ebene gab dem Ganzen eine tiefere Bedeutung.
Die dünne Grenze zur Anderswelt?
Genau. Und hier wird es wirklich spannend. Der Name Samhain bedeutet vermutlich Sommerende, Ende der hellen Jahreszeit oder Versammlung. Spirituell aber geht's um diese Vereinigung der Welten.
Vereinigung von Lebenden und Toten?
Exakt. Es verweist auf das Zusammentreffen der beiden Welten. Dieses Fest ehrt die Toten, die Wesen der Unterwelt, aber auch, und das finde ich besonders interessant, das ungeborene Leben.
Ungeborenes Leben?
Der Kreislauf. Den Mittelpunkt des Festes bildet der Gedanke, dass allein durch den Tod neues Leben entstehen kann. Das Vieh wird geschlachtet, damit die Menschen den Winter überleben. In der Natur stirbt alles ab, damit es im Frühling neu erblühen kann.
Das ist, wow, das ist eigentlich ziemlich
tiefgründig, ja.
Und die Ahnen spielten da eine wichtige Rolle?
Der Ahnenkult war ein wichtiger Bestandteil in den meisten antiken Kulturen, so auch im keltisch-irischen Kulturkreis. Samhain dürfte für die Menschen daher ein sehr wichtiges Fest gewesen sein.
Was haben sie denn konkret gemacht? Gebete?
Es wurde der Segen der Verstorbenen erbeten. Man dachte an die eigenen Wurzeln. Die Kelten glaubten, dass die Seelen ihrer Ahnen ihnen helfen könnten, aber auch, dass verärgerte Tote Unheil bringen konnten.
Also besser freundlich bleiben.
So in etwa, ja. Es war eine Zeit der Ehrfurcht, aber auch der Hoffnung. Die Verbindung zu den Ahnen gab Kraft für die dunkle Jahreszeit.
Ich finde es faszinierend, wie das Praktische und das Spirituelle hier zusammenfließen. Das eine erklärt fast das andere.
Genau das macht keltische Feste so besonders. Sie waren immer stark mit der Natur verbunden. Der Beginn der kalten Jahreszeit läutete auch eine Einkehr ins Innere ein. Nicht nur in die eigene Behausung, sondern auch in die eigene Gedankenwelt.
Und dann kommen diese unglaublichen Geschichten ins Spiel, die du vorhin angedeutet hast.
Ah, die mythologischen Geschichten. Da wird's richtig spannend. Denn Samhain war nicht nur ein Fest im realen Leben. In der irischen Mythologie passieren zu Samhain die wildesten Dinge. Die irischen Mythen sind voll von Geschichten, die genau zu Samhain stattfinden. Das zeigt, wie zentral dieses Fest in der keltischen Kultur war.
Die Portale öffnen sich, die Helden ziehen los.
Genau. In der Niederschrift der Magni Matha Finn, das ist eine der großen Heldenerzählungen, heißt es, dass sich stets zu Samhain die Siede öffneten.
Die Siede, das sind...
Also die Siede sind...
Feenhügel.
Richtig, Feenhügel. Oder genauer gesagt, Portale zur Anderswelt. Und aus diesen Portalen kamen die wildesten Wesen.
Erzähl.
Eine der bekanntesten Geschichten handelt von Eilien, einem Feuerspucker aus der Anderswelt. Jahr für Jahr erschien er zu Sauhain und richtete ein Chaos an.
Was hat er gemacht?
Er hatte eine besondere Fähigkeit. Eilien spielte Musik und alle, die sie hörten, fielen sofort in tiefem Schlaf.
Oh nein.
Während alle schliefen, brannte er den Palast von Tara nieder. Tara war der Sitz der Hochkönige von Irland, also das Machtzentrum.
Und das Jahr für Jahr?
Genau. Jedes Jahr zu Sauhain das gleiche Ritual. Die Menschen waren hilflos gegen seine Musik. Bis zu einem bestimmten Sauhain, als ein junger Krieger namens Fionn Mac Cool auftauchte.
Der Held der Geschichte.
Fionn blieb wach. Wie er das geschafft hat, wird unterschiedlich erzählt. Manche sagen, er hatte einen Talisman. Andere sagen, er presste sich eine Speerspitze gegen die Stirn, um durch den Schmerz wach zu bleiben.
Und dann?
Als Eilien erschien und seine Musik spielte, blieb Fionn wach. Und als der Feuerspucker angriff, tötete Fionn ihn mit einem magischen Speer.
Endlich!
Aber es gibt noch eine andere Geschichte über Fionn und Sauhain, und die ist, wie soll ich sagen, etwas skurriler.
Skurril?
Ein Anderswelt-Wesen namens Kuldu.
Die Aussprache ist nicht ganz einfach. Überschritt zu Sauhain die Grenze zu unserer Welt.
Wieder durch einen Schiede?
Genau. Er kam durch einen Hügel, schnappte sich...
Was hat er sich?
Einen Schweinebraten.
Einen Schweinebraten?
Ja, das Andersweltwesen kam in unsere Welt, klaute einen Schweinebraten vom Fest und verschwand wieder durch den Hügel.
Das ist ja fast schon 40.
Es klingt lustig, aber jetzt wird's interessant. Kuldu versuchte, den Hügel erneut zu betreten. Vermutlich für mehr Braten.
Natürlich.
Fionn war aber zur Stelle und warf seinen Speer. Traf Kuldu tödlich, genau in dem Moment, als sich die Grenze zwischen den Welten wieder...
Oh nein, ich ahne...
...schloss. Und dabei wurde Fionns Daumen an der Schwelle zwischen den Welten eingeklemmt.
Au.
Fionn steckte den Finger in den Mund, um den Schmerz zu lindern. Und dann passierte etwas Außergewöhnliches.
Warte, sein Daumen war in der Anderswelt?
Genau. Und in diesem Moment wurde Fionn vom Wissen seiner Ahnen durchflutet. So die Schwellenvariante. Klassisch verbrannte er sich am Lachs des Wissens und lutschte dann am Daumen.
Wahnsinn.
Durch diesen Unfall erhielt er Zugang zur Weisheit all seiner Vorfahren. Das ist so typisch für keltische Geschichten. Das Wissen kommt von den Ahnen, nicht nur aus eigener Kraft.
Das ist so ein schöner Twist. Aus einem Unfall wird ein Segen.
Und es zeigt wieder dieses zentrale Konzept von Samhain. Die Verbindung zwischen den Welten ermöglicht etwas, das sonst unmöglich wäre. Die Grenze ist dünn genug, dass Fionns Daumen in beiden Welten gleichzeitig sein kann.
Ich liebe diese Geschichten. Sie sind so lebendig. Man kann sich das richtig vorstellen.
Das ist die Kraft der mündlichen Überlieferung. Diese Geschichten wurden über Jahrhunderte weitererzählt und sie hatten immer die Aufgabe, die Bedeutung von Samhain zu vermitteln.
Die dünne Grenze zur Anderswelt.
Exakt. Und diese Grenze hatte nicht nur mythologische Bedeutung. Sie beeinflusste auch ganz konkret, wie die Menschen das Fest feierten.
Mit Ritualen?
Genau. Und da wird es richtig interessant. Denn wir haben tatsächlich Beschreibungen aus mittelalterlichen Texten, wie diese Feste abliefen. Jetzt wird es wichtig, eine Sache klarzustellen. Der keltische Jahreskreis, wie er heute oft dargestellt wird, ist eine Konstruktion des keltischen Neuheidentums.
Heißt das, die historischen Kelten hatten das nicht so?
Genau. Im Neuheidentum markiert Samhain nach Beltane und Lugnasad das dritte Erntefest und den Beginn des Winterhalbjahres. Für Neuheiden ist der 1. November zudem der Anfang des Jahreskreises.
Also das keltische Silvester, von dem
vorhin gesprochen haben, genau. Aber diese Annahme geht zurück auf eine Theorie von Sir John Rhys, einem walisischen Gelehrten aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
Und die ist heute umstritten?
Sehr sogar. Es ist wichtig zu verstehen, vieles, was wir heute über keltische Feste zu wissen glauben, wurde im Neuheidentum rekonstruiert oder neu interpretiert.
Das heißt aber nicht, dass es falsch ist, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine andere Perspektive. Im neopaganen Glauben gibt es beispielsweise die Unterscheidung zwischen Sonnenfesten und
Moment, was sind
Mondfesten. Die Mondfeste markieren im Gegensatz zu den Sonnenfesten den Höhepunkt einer Jahreszeit.
Ah, und Samhain ist ein Mondfest.
Exakt. Dementsprechend gilt es als Höhepunkt des Herbstes. Das ist eine schöne Symbolik, die das Neuheidentum entwickelt hat.
Ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die das so feiern. Die nehmen das sehr ernst.
Und das ist auch völlig legitim. Wichtig ist nur, dass wir unterscheiden zwischen dem, was wir historisch belegen können und dem, was moderne Rekonstruktion ist.
Gibt es denn Dinge, die behauptet werden, die...
Ja, und da wird es heikel. Es heißt nämlich manchmal, dass viele Kelten in dieser Nacht ihr Zuhause nicht verließen aus Angst vor einer möglichen Rache der Toten.
Das klingt nachvollziehbar bei der ganzen Anderswelt-Thematik.
Stimmt. Sie sollen sich kostümiert haben, um sich zu tarnen und böse Geister abzuschrecken.
Also daher kommt
Halloween, genau. Aber hier müssen wir vorsichtig sein mit der Datierung. Das Verkleiden entwickelte sich wohl erst im 16. Jahrhundert.
Nicht schon bei den antiken Kelten?
Vermutlich nicht in dieser Form. Und dann gibt es noch Behauptungen, die wirklich problematisch sind.
Wie meinst du das?
Es wird manchmal gesagt, dass Blutopfer typisch waren, dass sogar Erstgeborene den Göttern geopfert wurden, um Fruchtbarkeit in schlechten Jahren zu erbitten.
Ernsthaft?
Aber, und das ist entscheidend, dafür gibt es keine Quellen. Im Blogpost steht das sogar explizit. Eine Quelle hierfür konnten wir allerdings nicht finden.
Warum wird es dann überhaupt behauptet?
Vermutlich Missverständnisse, Sensationslust oder die Vermischung verschiedener Kulturen. Die Kelten wurden historisch oft als barbarisch dargestellt, was zu Übertreibungen führte.
Das ist ja heftig. Also sollte man solche Behauptungen
mit großer Vorsicht genießen. Genau.
Wie unterscheidet man denn überhaupt, was historisch ist und was neualtnisch?
Gute Frage. Die keltisch-irische Mythologie wurde mündlich weitergegeben. Vieles, was wir heute wissen, stammt aus mittelalterlichen Handschriften, geschrieben von christlichen Mönchen,
die ihre eigene Perspektive hatten.
Genau. Inwieweit die ihre Niederschriften christianisierten, lässt sich heute kaum noch nachvollziehen. Und dann kommt das Neuheidentum und fügt weitere Schichten hinzu.
Also müssen wir bei allem, was über Samhain gesagt wird, hinterfragen, ist das historisch belegt oder moderne Interpretation?
Perfekt zusammengefasst. Beide Perspektiven haben ihren Wert. Die historische und die moderne spirituelle Praxis. Aber wir sollten sie nicht vermischen.
Verstehe. Was wissen wir denn jetzt wirklich über die historischen Bräuche?
Also, was wissen wir tatsächlich über die historischen Bräuche? Wir haben mehrere mittelalterliche Texte, die Samhain beschreiben.
Das sind die, die die Mönche aufgeschrieben haben?
Genau. Im Ulsterzyklus, speziell in Zärglige Konkrullen, wird Samhain in Uleid als großes Fest erwähnt. Die einwöchige Dauer mit 3 Tagen davor und danach wird oft genannt. Aber das steht so nicht wörtlich in den mittelalterlichen Texten.
eine Woche.
Samhain selbst plus die 3 Tage davor und die 3 Tage danach. Das waren große Versammlungen mit Feiern, Alkohol und Wettbewerben.
Klingt nach einem ordentlichen Fest.
Absolut. Und dann gibt es Togal Bruidne da Derga aus dem Ulsterzyklus. Die Handlung spielt zu Samhain. Aber über konkrete Feuerbräuche erfahren wir da eigentlich nicht so viel.
Und dann haben sie
Steine ins Feuer geworfen.
Warum?
Dazu kommen wir gleich. Erstmal zu den Feuern selbst. Ein Gelehrter namens
Warte, wer?
Geoffrey Keating. Er hat Anfang des 17. Jahrhunderts sein Foras Feasa ar Eren verfasst und sich dabei auf frühere mittelalterliche Quellen gestützt.
Also auch wieder Sekundärquellen.
Genau, einige davon sind sogar unbekannt. Aber er beschreibt interessante Details. Er behauptet, dass die Feis von Tara, eine Art künstlerischer Wettkampf, jeden dritten Samhain 1 Woche lang abgehalten wurden.
Was passierte da?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die Adligen Irlands trafen sich, um Gesetze festzulegen und zu erneuern. Und natürlich, um zu feiern. Aber das Spannendste ist, was die Druiden machten.
Die Druiden.
In Tlachtga entzündeten die Druiden wohl ein heiliges Lagerfeuer. Keating berichtet, dass dann alle anderen Feuer im Land gelöscht wurden. Das ist aber weder durch frühmittelalterliche Quellen noch archäologisch belegt. Vermutlich war es eher symbolisch oder regional.
Alle?
Alle. Und dann wurden sie von diesem einen heiligen Lagerfeuer wieder neu entzündet. Das muss man sich mal vorstellen. Das ganze Land startet mit frischem Feuer ins neue Jahr.
Das hat bestimmt enorme symbolische Kraft.
Absolut. Diese Feuer hatten für die Kelten eine doppelte Bedeutung. Sie schrieben ihnen reinigende Kräfte zu, aber sie sollten auch die Feiernden vor der Kälte des nahenden Winters schützen.
Praktisch und spirituell gleichzeitig.
Genau. Bei großen Feuerfesten, vor allem beim Frühlingsfest Beltane, trieben die Kelten ihr Vieh zwischen 2 Feuern hindurch zur Reinigung. Bei Samhain waren es eher die Feuer selbst, die im Mittelpunkt standen.
Durch die Flammen?
Ja, um die Reinigung zu vollziehen. Man geht davon aus, dass die Feuer im weitesten Sinne eine Art Magie symbolisieren. Sie imitieren die Kraft der Sonne, ohne die kein Leben möglich wäre.
Feuer als Ersatzsonne im dunklen Winter.
Perfekt formuliert. Und jetzt wird es richtig spannend. Die Lagerfeuer spielten oft eine Rolle in Wahrsagungsritualen.
Wahrsagen?
In der schottischen Siedlung Ochtertyre im 18. Jahrhundert gab es ein Ritual, das ist wirklich...
Das klingt schon...
Gruselig, ja? Also, ein Steinring wurde um das Feuer gelegt, je ein Stein für jede Person.
Oh.
Alle liefen dann mit einer Fackel um das Feuer herum und jubelten. Am Morgen wurden die Steine untersucht.
Und wenn einer fehlt?
Dann wurde gesagt, dass die Person, der dieser Stein gehörte, das Jahr nicht überleben würde.
Oh, das ist ja...
James Fraser, ein schottischer Ethnologe des 19. Jahrhunderts, spekulierte, dass dies von einem älteren Brauch stammen könnte, in dem tatsächlich Menschenopfer verbrannt wurden. Heute gelten seine Theorien allerdings als stark spekulativ.
Wieder so eine Behauptung.
Richtig bemerkt. Es ist aber auch möglich, dass dieses Ritual immer schon einen symbolischen Charakter trug. Wahrsagen war wahrscheinlich seit der Antike Teil des Festes.
Gab es noch andere Arten der Wahrsagung?
Oh ja. Bei häuslichen Feierlichkeiten in den gälischen Regionen und in Wales gab es viele Rituale, um die Zukunft zu erraten. Besonders in Bezug auf Tod und Ehe.
Ehe.
Das war wohl wichtiger als heute. Äpfel und Haselnüsse wurden oft verwendet. In der keltischen Mythologie waren Äpfel stark mit der Anderswelt
und Unsterblichkeit verbunden.
Du erinnerst dich. Und Haselnüsse standen für göttliche Weisheit.
Das kenne ich auch. Wir haben bei Halloween...
Moment, lass mich erst die historische Version erklären. Eines der häufigsten Spiele war das Apfeln.
Das mit dem Wasser?
Genau. Mehrere Spieler versuchen, einen Apfel mit dem Mund aus einer mit Wasser gefüllten Schale zu holen.
Ohne Hände.
Ohne Hände. Wer es zuerst schafft, wird als erstes heiraten.
Das haben wir tatsächlich mal auf einer Party gespielt. Ich hatte keine Ahnung, dass das so alt ist.
Jahrhunderte alt. Und dann gibt es noch einen anderen Brauch. Das Werfen von Apfelschalen.
Wie funktioniert das?
Du wirfst einen extra langen Streifen Apfelschale über die Schulter. Die Form, die die Schale dann am Boden bildet, soll den Anfangsbuchstaben deines zukünftigen Partners zeigen.
Das ist ja süß. Hat das bei dir jemals funktioniert?
Ich habe es nie ausprobiert. Aber es zeigt, wie wichtig den Menschen diese Blicke in die Zukunft waren. Gerade zu Samhain, wenn die Grenze zur Anderswelt dünn war.
Weil in dieser Nacht mehr möglich ist.
Genau. Die Kelten glaubten, dass sie zu Samhain Zugang zu Wissen hatten, das ihnen sonst verschlossen blieb. Wie bei Fionns Daumen, der in der Anderswelt war.
Alles hängt zusammen. Die Feuer, die Wahrsagungen, die dünne Grenze.
Perfekt erkannt. Und diese Grenze hatte noch eine andere Konsequenz. Nicht nur Ahnen konnten herüberkommen. Die Aosi, das sind die Geister oder Feen der keltischen Welt. Durch die dünne Grenze konnten sie leichter in unsere Welt eintreten.
Aos. Wie spricht man das aus?
Etwa Is She. Viele Gelehrte sehen die Aosi als Überreste der heidnischen Götter und Naturgeister.
Also keine niedlichen Feen.
Nein, diese Wesen waren mächtig. Man glaubte, es sei wichtig, sie an Samhain zu besänftigen, um sicherzustellen, dass die Menschen und ihr Vieh den Winter überlebten.
Das klingt existenziell.
War es auch. Deshalb stellten die Menschen Opfergaben von Speis und Trank draußen auf. Teile der Ernte wurden sogar im Boden belassen. Für die Aosi.
Das ist wie... Nee, warte, ist das...
Neben den Aosi gedachten die Kelten auch...
ihren Ahnen.
Genau. Die Seelen der Toten besuchten ihre Häuser, um Gastfreundschaft zu suchen. Am Esstisch und am Feuer wurden Plätze für sie eingerichtet.
Das ist so berührend. Ein leerer Stuhl für die Verstorbenen.
Aber es gab zwei Seiten. Die Seelen dankbarer Verwandter konnten zurückkehren, um Segen zu spenden. Aber erbostete Personen könnten auch zurückkommen, um Rache zu üben.
Oh, also war es wichtig?
Sie willkommen zu heißen und zu besänftigen, genau. Der Glaube, dass die Seelen der Toten in einer bestimmten Nacht zurückkehren, findet sich übrigens in vielen Kulturen auf der ganzen Welt.
Nicht nur bei den Kelten?
Nein, es scheint uralten Ursprungs zu sein. Und aus diesem Glauben entwickelte sich vermutlich auch das Verkleiden.
Jetzt kommen wir zu Halloween.
Fast. Das Verkleiden entwickelte sich wohl im 16. Jahrhundert in Teilen von Irland, Schottland, Man und Wales.
Also nicht bei den antiken Kelten.
Vermutlich nicht in dieser Form. Es ging darum, dass Menschen in Kostümen von Haus zu Haus gingen.
Also ist das wie Trick or
Treat, aber mit einem Unterschied. Sie rezitierten normalerweise Lieder oder Verse im Austausch gegen Essen.
Nicht einfach Süßes oder Saures.
Richtig. Und es könnte sich aus einer Tradition entwickelt haben, in der Menschen die Aosi oder die Seelen der Toten verkörperten und in deren Namen Opfergaben erhielten.
Sie haben sich als Geister verkleidet, um Geschenke für die Geister zu sammeln?
Genau. Und es wird zudem angenommen, dass sich der Verkleidete mit dem Nachahmen dieser Geister oder Seelen vor eben jenen schützte.
Tarnung.
Richtig. Ein Forscher namens S.V. Peddle schlägt vor, dass die Verkleideten die alten Geister des Winters verkörperten, die Belohnung im Austausch für Glück forderten.
Das ist die Urform von Trick or Treat.
Im Kern ja. Und dann kam die Christianisierung.
Wann war das?
Die Christianisierung begann bereits im 5. Jahrhundert mit Missionaren wie St. Patrick in Irland. Richtig intensiv wurde es dann vom 7. bis zum 9. Jahrhundert. Das Ziel war, die alten heidnischen Bräuche zu eliminieren, indem man sie mit anderen, dem christlichen Glauben zuträglicheren Bräuchen ersetzte.
Eliminieren klingt so harsch.
War es vermutlich auch manchmal. Aber der Wandel sollte möglichst behutsam vonstatten gehen. Die Missionare haben etliche Elemente übernommen oder leicht verändert.
Also nicht alles zerstört, sondern angepasst?
Genau, mit der Christianisierung wurden die Feste überlagert. Allerheiligen fiel jetzt auf den 1. November, übernahm ähnliche Motive wie Samhain, aber es war keine direkte Umwandlung. Die Grundidee, die Verbindung zu den Verstorbenen, blieb trotzdem erhalten.
Und heute haben wir Halloween, Allerheiligen und manche feiern auch noch Samhain im neuheidnischen Sinn.
Richtig, alle drei Traditionen existieren parallel. Und alle drei tragen Spuren der alten keltischen Vorstellungen in sich. Die dünne Grenze, die Kostüme, das Gedenken an die Toten.
In verschiedenen Kulturen haftet der Nacht immer noch etwas Überirdisches an.
Genau, ob als Halloween mit Gruselkostümen, als Allerheiligen mit Friedhofsbesuchen oder als neuheidnisches Samhain mit spirituellen Ritualen. Die Nacht auf den 1. November hat ihre besondere Bedeutung nie verloren.
Aber was wissen wir denn jetzt wirklich über die historischen Kelten? Nicht über die Neuheiden, nicht über die Christen, sondern über die antiken Kelten selbst.
Das ist die entscheidende Frage. Die keltisch-irische Mythologie wurde seinerzeit kaum niedergeschrieben. Sie wurde mündlich weitergegeben, von Generation zu Generation.
Das macht es schwierig.
Sehr schwierig. Nachgewiesen ist, dass es das Fest gab. Und es war definitiv wichtig. Die meisten prähistorischen Ganggräber in Irland, wie Newgrange zur Wintersonnenwende oder Noth zur Tag- und Nachtgleiche, sind zwar auf Sonnenwenden oder Tag- und Nachtgleichen ausgerichtet, aber es gibt mindestens ein Beispiel, der Hügel der Geiseln auf Tara, bei dem eine Ausrichtung auf den Sonnenaufgang um Samhain diskutiert wird.
Wow, das ist ein starker Beweis.
Ja, und wir haben Erwähnungen in der frühen irischen Literatur. Aber hier kommt das Problem. Die meisten Aussagen über die irische Mythologie stammen aus Handschriften aus dem Mittelalter.
Von christlichen Mönchen geschrieben.
Genau. Und inwieweit die ihre Niederschriften christianisierten, lässt sich heute kaum noch nachvollziehen.
Das heißt, wir wissen nicht, was originalkeltisch ist und was
später hinzugefügt wurde. Genau. Und dann kommt noch eine zweite Schicht dazu. Die neueidnischen Entwicklungen.
Aus dem 19. und 20. Jahrhundert?
Richtig. Viele als Fakten deklarierte Beschreibungen der keltischen Feiertage stammen aus neueidnischen Entwicklungen. Sie basieren teilweise auf den mittelalterlichen Texten, teilweise wurden aber auch Elemente hinzugefügt.
Aber ich finde,
dass das nicht wertend gemeint ist.
Genau, das wollte ich sagen. Ob jemand heute Samhain auf historisch korrekte Weise feiern will oder als neueidnisches Ritual oder einfach Halloween, all das hat seinen Wert.
Absolut. Wichtig ist nur, dass wir die Unterschiede kennen und verstehen, woher unser Wissen kommt.
Und genau deshalb haben wir heute versucht, diese Unterscheidung zu machen.
Genau. Bei Battle Merchant findet man übrigens eine schöne Auswahl an keltischen Produkten. Von historisch inspirierten Repliken bis zu modernen Interpretationen. Für alle, die tiefer in diese Welt eintauchen wollen.
Egal ob für Reenactment, LARP oder einfach als Deko.
Richtig. Das Schöne an Samhain ist ja die Grundidee, die Verbindung zu unseren Wurzeln, das Gedenken an die Ahnen, der Übergang in eine neue Phase, das spricht Menschen über Jahrhunderte hinweg an.
Von den antiken Kelten bis heute.
Genau. Und das ist das Faszinierende an Geschichte. Sie ist lebendig, sie entwickelt sich weiter und sie verbindet uns über die Zeiten hinweg.
Danke, dass ihr zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.